Was für ein Stress am Dienstag, Mosche, weil der Andreas Gref, der Heiner, auf die letzte Sekunde hier zu 9 von 9 gekommen ist. Herzlich willkommen, Andreas, bei unserem kleinen und feinen privaten Format, das der Lars und ich seit einiger Zeit hosten. Und schön, dass du mal spontan jetzt mit dabei bist. Die Idee ist gekommen, nachdem wir uns letzte Woche unterhalten haben über IT in der öffentlichen Verwaltung und ich mich, wann war es eigentlich, letztes Wochenende, vor 14 Tagen, furchtbar aufgeregt habe über die Zustände in Kliniken und bei den Ärzten und die mangelnde Digitalisierung. Und dann natürlich, wie alle, Super Karl begrüßt habe. Super Karl ist ja mit dabei, wie ihr über uns seht, ja. Super Karl wird alles richten, oder? Wie siehst du das, Andreas?
Ja, absolut. Ich meine, es ist da tatsächlich, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, mal solche relevanten Positionen nicht mit Bürokraten, sondern mit Technokraten besetzen. Und den Karl würde ich tatsächlich auch dort als Technokraten bezeichnen. Jemand, der fachlich sein Umfeld absolut beherrscht, der hier weiß, wovon er spricht, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, was auch nach vorne bringt. Und von daher sicherlich absolut eine tolle Entscheidung in dem Umfeld. Das sind genau die Art Leute, die wir brauchen. Brauchen wir die allein? Natürlich nicht, sondern man muss immer sehen, Gesundheit ist ein mehr als tolles Beispiel, dass wir auch dort wieder in einem System denken müssen. Ja, wir haben, du hast das jetzt mit dem Krankenhaus, du hast ja in deinen verschiedenen Blogs, auch in Twitter sehr schön auch dargestellt, was dir da widerfahren ist. Wobei das jetzt natürlich tatsächlich nur die Auswirkung am Ende des Tages ist und nicht die Ursache. Und das ist so ein Punkt, ob Karl es schaffen wird, systemisch das System Gesundheit in Angriff zu nehmen. Das wird sicherlich mehr als eine spannende Herausforderung, das auch zu beobachten, zu schauen, wie geht er vor. Momentan ist klar, ist ein Thema, was das alles überlagert und beherrscht, was es jetzt erst auch mal zu überwinden gilt. Aber ich glaube, das macht er ganz exzellent an der Stelle. Und um sich dann hoffentlich dem System Gesundheit auch zu widmen.
Hast ja sehr schon die zwei Felder auch aufgezeichnet, die jetzige Situation und dann die generelle Thematik. Aber nochmal zum Super Karl. Ich habe ja so auch geschrieben, er wird ein bisschen überhöht und die Erwartungen könnten zu hoch sein. Lars, wie siehst du das denn?
Ja, gute Frage. Also erstmal finde ich es ganz interessant, dass ja viele gedacht haben oder gesagt haben, wenn er jetzt Gesundheitsminister wird, dann wird er vielleicht doch ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit sein. Ich glaube, irgendwie direkt einen Tag später oder ja, am selben Tag, als er ernannt wurde, weiß ich gar nicht genau, war er direkt erstmal wieder in der TV-Debatte, ich glaube bei Maybrit Illner. Und ich glaube, auch bei Twitter ist er weiterhin recht aktiv und teilt Studien und so weiter. Also insofern schauen wir mal, wie er sich da dann im Digitalen oder im Fernsehen dann weiter verhalten wird. Ich glaube, also wir haben ja hier als Thema, es ist ja ein digitales Format und es geht ja um Digitales, deswegen können wir ja da gleich drüber reden. Also ich glaube auch, Andreas, da würde ich dir zustimmen, dass er natürlich, was so Gesundheitsfragen angeht, jetzt mal unabhängig davon, aus welcher politischen Richtung er kommt, ist er natürlich ein Experte. Und es wird ja jetzt auch gesagt, oder die Begründung oder warum viele es gut finden, dass er jetzt Gesundheitsminister geworden ist, wird ja mit der derzeitigen Pandemie begründet und dass er eben Epidemiologe ist und sich da halt sehr gut auskennt und da halt auch wirklich ein großes Wissen aufgebaut hat und das teilt. Aber ich glaube auch darüber hinaus, ich meine, Lauterbach ist ja schon seit Jahren, wird er ja rauf und runter eingeladen ins Fernsehen zu Gesundheitsfragen und da ist er natürlich breiter aufgestellt als jetzt nur Pandemie. Insofern glaube ich, jetzt fachlich rein auf die Gesundheitspolitik und Gesundheitsfragen bezogen, ist er da wahrscheinlich wirklich ein Experte. Die Frage ist halt jetzt bei der Herausforderung Digitalisierung, wie es da halt aussieht, ob er da eben auch ja inhaltlich eben so dabei ist und auch so die Dringlichkeit sieht, da Dinge zu ändern. Und da hast du, Stefan, ja den Podcast mit Sascha Lobo war es, glaube ich, ne, wo er in der Episode als Gast da war, wo es ja genau darum ging. Und ich habe es nicht gehört. Du hast ja darauf verwiesen. Also da würde mich mal interessieren, was ihr denkt, wie so sein Fachwissen und seine Kompetenzen eben in diesem Digitalen so sind.
Ja, lasst uns erstmal aufdröseln. Jetzt haben wir jetzt erstmal die Situation Corona. Ich habe mich ja auch beschwert, ja, hier bei Digitalstadt Darmstadt. Riesenschlangen vor dem Impfzentrum. Also wirklich um die Ecke rum. Meine Frau hat es zweimal versucht. Wobei man jetzt bitte das Projekt Digitalstadt Darmstadt nicht jetzt mit dem Thema da verwechseln darf. Wir hatten ja den Chef von der Digitalstadt schon mal hier. Die machen wirklich experimentelle Projekte und sind nicht für die Digitalisierung in der Stadt direkt zuständig. Ja, also da wollen wir kein Fingerpointing in die falsche Richtung machen. Aber man kann schon Fingerpointing Richtung der Stadt machen, die es nicht hinbekommt, ein vernünftiges Online-Buchungssystem für Impfen beispielsweise hinzubekommen. Und das ist ja, sagen wir nur ein Beispiel, Andreas, wie ich es wahrnehme, nicht nur natürlich nur in Darmstadt, sondern überall, wo einfach eine Riesenkluft jetzt auch gerade in der Pandemie, aber nicht nur, aber gerade in der Pandemie zwischen den Möglichkeiten, die eine Digitalisierung wie IT bieten kann, und dem, wie es umgesetzt wird, entsprechend aufzeigt. Sind die Kommunen einfach oder auch die Länder nicht in der Lage, aufgrund von Vergaberecht und schieß mich tot, was da alles rumspringt, wirklich auch mal schnell digitale Lösungen umzusetzen, gerade in so einer Krise? Scheitert es daran? Oder was, wie siehst du das?
Ja gut, es ist die einzelne Stadt handelt erstmal immer für sich isoliert und ich denke, da liegt eines der großen Probleme, weil du bekommst ein globales Problem, du bekommst ein richtig großes Problem, wo auch ein globaler Konzern, eine global aufgestellte Organisation richtig mit zu kämpfen hätte. Das bekommst du dort als kleine isolierte Einheit, die dann doch sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat, die normalerweise auch nicht mit globalen Themen konfrontiert ist. So eine Stadt, die ist konfrontiert damit, wie kriege ich den Verkehr durch den Citytunnel, wie kriege ich meine Ämteröffnungen hin, also ist mit lokalen Problemen typischerweise konfrontiert, ist darauf auch ausgerichtet und macht das auch in unheimlich vielen Fällen enorm gut. Also wenn es darum geht, wo geht eine Parkbank hin, wo machen wir Grünanlagen hin, sind alles lokale Probleme, die lokal gut gelöst werden. Und jetzt kommt sowas wie die Digitalisierung und die Digitalisierung ist halt mal so ein 10.000-Kilo-Gorilla. Das ist halt mal ein globales Problem und da reichen deine lokalen Werkzeuge, deine lokalen Möglichkeiten, reichen dann an der Stelle eben nicht mehr. Und dort Wege zu finden, mehr zu kollaborieren, sich in den Städten mehr zusammenzuschließen, hier mehr als Community zu agieren, möglicherweise auch Kompetenzcenter zu bilden, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen und die aber auch zertifiziert den anderen zur Verfügung zu stellen. Ich meine, schauen wir uns auch da die Städte an und das haben wir im Gesundheitswesen dann auch nochmal eine Nummer verstärkt, dass eben lokal isoliert agiert wird und eben nicht als Community kollaboriert. Man kann sich das vorstellen bei Automatismen, bei Best Practices. Also gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die dem leider Gottes heute im Weg stehen. Und dann kommen natürlich die Sachen, über die auch weniger gesprochen wird. Es sind dann die Dinge, dass man, wenn die eine Stadt das macht, dann machen wir das mal genau das Gegenteil. Das sind Sachen, die gibt es nur vom Hörensagen, die gibt es natürlich real existierend kaum, aber auch das sind Punkte, womit man sich da einfach Stolpersteine in den Weg legt, dass wir hier einfach generell nicht vorwärts kommen. Und das ist mit ein bisschen Abstand von außen betrachtet schrecklich. Wenn man in dem System drinsteckt, wenn man aus der Stadt herausguckt, sieht man wieder, dass dort die Menschen, die da unterwegs sind, mit sehr, sehr viel Energie, mit sehr viel Herzblut, teilweise auch außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs versuchen zu machen, was geht. Am Ende ist es so, wie es heute aussieht. Und ja, wir sprechen darüber und sagen, Freunde, da ist noch jede Menge Luft.
Also ich frage mich, warum es da nicht möglich war. Du hast ja eigentlich immanent ausgedrückt, dass eine Stelle, ich sage mal CAO-Bund, name it, ja, sagt hier, ich stelle ein Online-Buchungssystem zur Verfügung, ihr könnt es nutzen. Ja, also wir sind jetzt 2 Jahre in der Pandemie und wir sind nicht dazu in der Lage, einen zentralen Service, der replizierbar ist, der von den Städten genutzt werden könnte, zur Verfügung zu stellen. Ich habe also gestern gerade mir den Markus Richter auch angehört, im Interview, im Podcast mit der Initiative D21. Ja, schön und gut, ja, aber ich glaube, in solchen Krisensituationen muss man mal aus dem Maschinenraum raus, im Hintergrund warten und aufhören und hier sagen, ich stelle diesen Service wirklich zur Verfügung. Das ist für mich absolut unverständlich. Und ja, absolut für diejenigen, die hier zuhören und sich da vielleicht auch ein bisschen angegriffen fühlen, ich mache kein Fingerpointing auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann doch manchmal in manchen Dingen entsprechend gefangen sind. Aber ich glaube schon, dass wir eben agiler, man mag mir dieses Wort verzeihen, in solchen Krisen reagieren könnten. Vor allem ist diese Krise ja nicht neu, Lars, oder wie siehst du das?
Ja, also was heißt, es ist nicht neu? Vielleicht ist es so aus, wenn man bedenkt, wie Verwaltungen sich entwickeln, vielleicht ist es doch immer noch relativ neu oder sind wir immer noch am Anfang? Ich meine, du hast gesagt, es sind jetzt bald 2 Jahre. Also insofern würde ich jetzt mit meinem Laienverständnis auch denken, in 2 Jahren kann man sicher auch, was IT und Digitalisierung angeht, einiges verändern oder einiges anpacken. Aber was, also ich bin da ja nicht so tief drin, auch gerade nicht so tief drin wie du, Andreas. Deswegen würde mich da deine Sicht interessieren. Ist es denn, oder die Probleme, die man jetzt sieht, die liegen ja wahrscheinlich eher daran, dass halt, was du jetzt gesagt hast, Stefan, mit dem einheitlichen Buchungssystem zum Beispiel, dass sowas nicht schnell zur Verfügung gestellt wird. Die Probleme hier liegen ja wahrscheinlich daran, dass es halt in den Jahren davor nicht so wirklich angegangen ist. Und jetzt sind wir halt in der Notsituation, wo es gemacht werden muss, wo es halt nicht nur irgendwie so nice to have ist, wo man sich denkt, ja, wir haben ja Zeit, wir führen das jetzt mal hier so langsam aber sicher ein, sondern jetzt muss es schnell geschehen und dann klappt es halt nicht. Also ich würde eben genau deswegen meinen, dass die Probleme halt, die wir jetzt haben, halt aus den Jahren davor stammen. Und die Frage ist halt jetzt auch an dich, Andreas, wie schnell kann denn dann so ein, ja, so ein Kurswechsel dann auch umgesetzt werden? Oder ist das normal, dass jetzt nach 2 Jahren immer noch nicht wirklich ja, so eine Einheitlichkeit dann eben zur Verfügung ist?
Ich mache noch eine Vorlage, Andreas, dann kannst du losschießen. Also der Podcast Sacher Lobo, Karl Lauterbach, da spricht er auch drüber. Seit 2002 redet man über die elektronische Patientenakte. Seit 2002. Dann habe ich gestern mit euch auch einen Artikel geteilt von dem geschätzten Kollegen Detlef Borchers von Heise Online. Überhastete Digitalisierung gefährdet das Gesundheitssystem. Da bin ich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, auf meinen Bob ist gefallen. Überhastete Digitalisierung gefährdet das Gesundheitssystem, Andreas.
Naja, gut, überhastet. Es ist tatsächlich so. Ich meine, wenn man sich die Zeiträume anschaut, in denen dann bestimmte Dinge passieren müssen, weil es ist, und leider Gottes sind das auch Muster, die sich wiederholen. Ja, das ist, man nimmt sich ein bestimmtes Projekt vor, startet das mit Mitteln aus, fängt an, loszulegen und was halt, da ist die Idee noch nicht richtig spezifiziert. Was auf jeden Fall klar ist, ist, wann muss das Ding bereitstehen? Wann muss der Service bereitstehen? Sei es, dass es ein Stück weit durch einen politischen Hintergrund getrieben ist, dass man sagt, ja, wir wollen noch in dieser Legislaturperiode, wir wollen im Rahmen dieses Haushaltslaufs oder, da sind dann auf einmal Zieltermine da, die auch nicht verrückbar sind. Und was dann immer wieder passiert ist, es gibt 1 Million Möglichkeiten, einen Tag zu verbringen. Aber leider Gottes nicht eine einzige, einen Tag wieder zurückzuholen. Und da ist es dann so, dass im Projektmanagement gerade zu Beginn einem auffällt, oh, wir müssen noch den beteiligen, wir müssen noch das beteiligen, es kommen noch zusätzliche Requirements. Dann, was halt unheimlich oft auch passiert ist, egal was definiert wird, am Ende des Tages, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, dann muss es in einen Regelbetrieb gehen. Dieser Regelbetrieb, der muss dann 1, 2, 5, 15 Jahre laufen, organisiert werden. Und das wird unheimlich oft vergessen. Also das ist das, was wir auch immer wieder erleben. Wir haben da eine Projektgruppe, die hat ein tolles Produkt möglicherweise produziert. Und irgendwann ist der Go-Live, ist der Handover in den Werkbetrieb, in den Regelbetrieb. Und dann schaut man sich um und sagt so, an wen übergeben wir das denn jetzt? Oh Mist, jetzt wird's aber blöd. Haben wir gar nicht dran gedacht. Wissen wir nicht. Wir machen jetzt noch mal einen Interimsbetrieb und dann geht das ganze Ding wieder die Bach runter. Es kommen dann größere Plattform-Updates, die nicht rechtzeitig reingefahren werden können. Es kann nicht vernünftig weiter integriert werden. Es kann nicht in Monitoring eingebunden werden, etc. etc. Und da von vornherein ein kleines bisschen oder vielleicht auch ein großes bisschen auch da in Umdenken zu gehen, am Start schon ans Ende denken und schauen, was machen wir dort, das mit zu berücksichtigen, sodass das mehr ein Fluss wird, auch die Timelines realistisch angehen und auch am Tag 1 oder jeden Tag sich überlegen, wie viel sind wir unserem Ziel jetzt näher gekommen oder sind wir heute einfach nur einen Tag älter geworden. Das ist sowas, klar, man kann sagen, wir haben noch 2 Jahre Zeit oder wir haben noch 18 Monate oder 11 Monate oder 4 Monate, wie auch immer. Manche Dinge sind sehr weit in der Zukunft, die aber vorher auch, wo ich jeden einzelnen Tag auch wirklich brauche. Und natürlich wird es dann auf einmal knapp. Und wenn ich sage, ich habe jetzt 4 Wochen, um ein Produkt, was noch nicht ausgetestet ist, in Produktion zu nehmen, da wissen wir alle aus der Erfahrung, leider Gottes, wie das ausgeht. Und da kommt natürlich auch und zu Recht die Aussage überhastete Digitalisierung. Denn dass eine EPA, EGA immer noch nicht zur Verfügung steht. Diese Fehler sind auf diesem Pfad von 2002 nun an ganz anderen Stellen gemacht worden. Und das ist sicherlich mit anderen Projekten, anderen Großprojekten, kleineren Projekten genau das Gleiche, weil auch wenn wir dort schauen, elektronischer Gesundheitsakte oder auch Patientenakte in Verbindung mit weiteren E-Identities, das sind alles tolle Ansätze, aber wir bringen einfach die PS dann am Ende des Tages nicht auf die Straße und dafür gibt es eine ganze Reihe von Ursachen, die leider auch leidlich bekannt sind. Und wenn du da sagst, Stefan, ja, wie wird's da weitergehen? Ich meine, die ganzen Regularien, die ganzen Verfahren, alles das, was wir heute sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen. Man kann sich jetzt fragen, haben wir an verschiedenen Stellen radikal umgesteuert? Wenn wir nicht radikal umgesteuert haben, dann können wir auch die Zukunft fortschreiben, weil wie soll sich denn die Zukunft was ändern, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen, sondern weiter so machen wie bisher, dann wird das ja leider Gottes vom Ergebnis her auch genauso an der Stelle weitergehen.
Also wenn ich da drauf schaue, dann sehe ich auch sehr viel Interessenpolitik. Ich sehe eine Gematik, ja, ich sehe seit Jahren Diskussionen um die leidigen Router, die die Ärzte in ihren Praxen aufstellen sollen. Dann wird diskutiert, dass die Router zertifiziert werden müssen oder die Lösungen zertifiziert werden müssen. Dann haben wir die Kassenärzte, die Bundesvereinigung, die auch als Interessenvertretung agiert. Also es sieht von außen betrachtet ja ziemlich chaotisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und haben wir jetzt noch 4 Minuten und ich möchte noch die Kurve ganz aktuell kriegen. Ja, dann haben wir gerade jetzt hier Alarmstufe Rot, ja, Java Sicherheitslücke, Log4j oder wie immer es heißt. Ja, wenn ich sowas sehe und dann denke ich auch an das sensible Gebilde IT im Gesundheitswesen, das ist ja nun wirklich sehr, sehr sensibel und sehe, wie wir Projekte managen oder nicht managen, da habe ich eine gewisse Besorgnis. Können wir das, was muss geschehen, dass wir sowas, dass wir die PS auf die Straße bringen, haben Sie das, wie du es gesagt hast, und dabei auch eben dieses Thema Sicherheit mit im Blick behalten. Das ist ja in dem Umfeld mindestens genauso relevant wie die Umsetzung der Systeme. Ich kann ja keine unsicheren Systeme reinbringen.
Ja, ich muss auf jeden Fall Security by Design, ja, also das heißt, ich muss solche Dinge von vornherein schon in der Designphase mir das überlegen, wie mache ich meine Anwendung sicher, wie monitore ich meine Anwendung, wie kann ich meine Anwendung außer Betrieb nehmen, etc. Es ist bisher immer so, wir nehmen eine Anwendung, da ist irgendwas drin, wie so eine Blackbox und dann kommt die in Betrieb und dann können wir von außen nur drauf monitoren, wir wissen nicht so genau, was drin ist, dokumentiert ist bestimmt auch mal irgendwann ein Zustand sehr gut worden, der dann aber nicht fortgeschrieben wurde und so bekommen wir da so ein kleines Überraschungspaket, was dann eine mehr oder minder überforderte IT-Produktion in die Hand bekommt. So, und die es dann auch übernimmt, bestmöglich, nach Kräften. Und wenn dann Druck auf das System kommt, also sei es so ein Sicherheitsalarm, wie wir den jetzt sehen, und wir wissen nicht und können nicht feststellen, ob wir überhaupt betroffen sind. Wir haben keine Möglichkeit, wir können es nicht real-time machen. Ja, mein Gott, also dann haben wir wirklich jede Menge Punkte, an denen wir ansetzen können. Und ich glaube, jeder ist tatsächlich absolut wert, angegangen zu werden.
Ich würde auch vermuten mal, dass der berühmte Fachkräftemangel da wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Also das Problem ist ja auch, dass hier die Verwaltungen wahrscheinlich mit, oder nicht wahrscheinlich, sondern eben mit Unternehmen konkurrieren, was eben die Fachkräfte angeht. Und ist ja auch ein grundsätzliches Problem, denke ich, dass da halt die Leute fehlen, oder?
Lass uns da nicht das immer nicht konkurrieren, sondern kollaborieren. Wieso können wir das nicht mehr als Communities verstehen? Wieso muss jeder einen eigenen Windows-Server-Administrator haben, der von Scratch sich ausbildet? Warum geht das nicht mehr kollaborativ? Warum kann man auch aus der Verwaltung her sowas nicht mit Geld fördern, dass es Kollaboration zwischen Industrie und Verwaltung an der Stelle gibt, wo man einerseits dem wirtschaftlichen Anspruch der Wirtschaft nachkommt, andererseits aber auch dem Kollaborativgedanken, den möglicherweise die Verwaltung braucht. Also hier in andere Denk- und Zusammenarbeitsmodelle zu kommen, die jenseits einer Ausschreibung und Warm Bodies einkaufen. Es gibt, glaube ich, Tonnen von Möglichkeiten, die man hier neu denken kann, wo man die Dinge anders angehen kann, wo die Idee des Sharings und warum ist Knowledge Sharing, möglicherweise zertifiziertes Knowledge Sharing, auch gut, aber warum sind das nicht Dinge, die wir dort reinbringen können? Das ist, wenn ich ein Blutdruckmesser an, wäre jetzt schon über 300, ja, ist für mich wirklich unverständlich, weil ich weiß, der einzelne Mensch, der einzelne Mitarbeiter in der Organisation ist absolut bereit, daran zu arbeiten, ja, und da Dinge reinzubekommen, fände ich eine tolle Sache. Ja. Wir haben überall das Thema der Communities, wir wissen, wie Knowledge Sharing geht, wir haben die Fachkräfte, wir haben sie vielleicht nicht jeder einzeln, aber das ist vielleicht auch gar nicht mehr möglich, nötig, weil Wissen ist eine von denen, oder wahrscheinlich die einzige Ressource, die durch Teilen mehr wert wird. Und dort mehr ins Teilen reinzukommen, da steckt sicherlich ein Schlüssel drin.
Eigentlich wollte ich euch jetzt bitten, dass ihr ein Schlusswort entsprechend noch von euch gebt, aber das war schon ein tolles Schlusswort. Ja. Wir machen immer Hardstop, Andreas, bei 8:51, 9 vor 9, ja. Herzlichen Dank, dass du dabei bist, warst und ich hoffe, du kommst wieder. Wir haben viele Themen, die uns, glaube ich, alle bewegen, uns drei. Und wir finden es immer auch gut, dass wir hier mal zu dritt sind und nicht immer nur die zwei Männer da unten vor sich hin labern. Ganz lieben Dank. Ich wünsche euch allen gute Zeit, schönen Tag, gute Woche. Und ihr, die draußen zuhört oder auch später zuhört, auf der Runde, entsprechend, ja, Gesundheit vor allem. Ne? Und jetzt kommt der Jingle zum Rauswurf.
Tschüss. Frohe Weihnachten.